Wir sind am Pult der Zeit und klären eure Fragen zu allem, was gerade in der Welt passiert.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge am Pult der Zeit. Ich sitze hier mit Samad im Klassenraum der 5D und gemeinsam möchten wir in dieser Folge auf ein Land schauen, welches für mich zumindest, aber wahrscheinlich auch für viele andere, gar nicht so bekannt ist. Und zwar geht es um das Land Nepal. Man kennt es vielleicht durch den Mount Everest, was ja schließlich der höchste Berg auf der Welt ist. Und ich erinnere mich auch daran, als wir in der AG angefangen haben, über das Land nachzudenken, dass auch jemand meinte, das ist doch das Land mit dieser außergewöhnlichen Flagge. Und ihr könnt einmal auf das Cover von dieser Folge schauen. Und da seht ihr einmal diese Flagge, die deswegen besonders ist, weil sie fünf Ecken hat. Und es ist die einzige Flagge, oder? Die fünf Ecken hat sonst.
Ja,
ja, genau. Interessant. Finde ich erstaunlich. Ich dachte, da gibt es irgendwie auch Regeln, die Flaggen einhalten müssen. Aber das ist ja spannend, dass es die einzige Flagge ist, wo diese Form dann noch anders ist. Aber wir reden heute nicht über Flaggen, sondern der Grund, warum wir über Nepal sprechen wollen, ist gar nicht mal so angenehm, zumindest nicht für alle. Und zwar in letzter Zeit gab es dort ganz schöne Unruhen. Was ist da eigentlich genau passiert? Nepal befindet sich in einer politischen Krise, so kann man es sagen, denn viele Menschen sind sehr, sehr unzufrieden. Und im September war das schon, sind einfach sehr viele, vor allen Dingen junge Menschen auf die Straßen gegangen. Und ja, das kennt man ja auch aus anderen Ländern soweit. Aber das Interessante an Nepal ist, dass es vor allem junge Menschen sind, die auf die Straße gegangen sind, die sogenannte Gen Z. Und die Gen Z, kurz zur Erklärung, das bezeichnet die Generation, welche so zwischen 1995 und 2010 geboren ist. Also man sagt ausschließlich im digitalen Zeitalter. Zur Gen Z gehörst auch du, Samad, aber du hast auch noch eine andere Verbindung zu dieser Folge. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass ich diese Folge mit dir aufnehmen kann. Mhm. Denn du hast eine Verbindung zum Land Nepal. Vielleicht kannst du kurz erzählen, worin diese Verbindung besteht.
Ja, also ich bin zwar hier in Hamburg geboren, allerdings kommt meine Familie ursprünglich aus Nepal und meine Eltern beide auch. Und deswegen habe ich auch direkt, nachdem ich von den Protesten erfahren habe, Kontakt zu meinen Verwandten aufgenommen, um zu gucken, ob alles okay ist dort. Und sie haben mir berichtet, dass es dort eben zu großen Protesten gekommen sind, vor allem seitens der jüngeren Bevölkerung. Es gab auch sehr viele Unruhen deswegen, weshalb es auch eine Ausgangssperre gab, weil die Proteste auch sehr heftig und wild teilweise verliefen. Ich habe auch eine Geschichte gehört, dass mein Cousin in der Schule stecken geblieben ist, weil es eben so unsicher war, rauszugehen. Also dort musste er eine lange Zeit bleiben.
Ach genau. Was, also haben dann die Lehrer gesagt, ihr könnt jetzt nicht nach Hause, wir schließen uns ein in der Schule, draußen ist gerade die Hölle los oder?
Genau, ja, genau, ja, als Sicherheit.
Wahnsinn. Ja, aber das ist ja zumindest schön, wenn wir jetzt drüber sprechen, dass wir da auch Informationen aus erster Hand quasi bekommen. Mhm. Ja, bin gespannt, was da auch jetzt in Zukunft deine Familie auch noch berichten wird über die Situation.
Ja.
Aber bevor wir da jetzt inhaltlich tiefer reingehen, wo liegt Nepal eigentlich geografisch?
Mhm. Ja, also Nepal ist ein Land, das südlich in der Mitte von Asien liegt. Es befindet sich, genauer gesagt, unterhalb von China und ist von allen anderen Seiten, also westlich, östlich und südlich, von Indien umgeben. Und die Hauptstadt Kathmandu, wo sich eben ein Großteil dieser Proteste abgespielt hat, liegt etwa östlich von der Mitte des Landes.
Ja, also, dass Menschen jetzt wütend sind, das sagte ich ja auch anfangs, das ist ja irgendwie nichts Neues, ne? Also selbst in, ja, so stabilen Demokratien wie jetzt zum Beispiel in Deutschland, auch da gehen Menschen regelmäßig auf die Straßen, weil sie unzufrieden sind mit gewissen Dingen. Woran liegt es in Nepal? Was ist da gerade los?
Ja, also in Nepal gibt es sämtliche Probleme, wieso die Menschen unzufrieden sind. Zum einen gibt es die Armut, die dort herrscht. Und so gibt es auch den Vorwurf an die Regierung, dass sich nicht genug um die Menschen dort gekümmert wird. Und es wird auch der politischen Elite vorgeworfen, dass das Geld nicht für die Interessen der Menschen eingesetzt wird, sondern sie das Geld für sich selber behalten.
Ich verstehe, also geht es vor allen Dingen um Korruption. Korruption bedeutet, dass ein Politiker bestechlich ist. Also er würde zum Beispiel eine Entscheidung treffen, die für jemanden ist, der ihn dafür bezahlt. Mhm. Und das ist natürlich eine schwere Straftat, denn in einer Demokratie sind ja Politiker erstmal gewählt. Also sie vertreten die Interessen der Bevölkerung und haben deswegen auch die Verpflichtung, diese Interessen zu berücksichtigen und nicht die Interessen von Menschen, die den dicksten Geldbeutel haben und dann eben die Politiker dafür bezahlen.
Genau, das ist der Kern der ganzen Sache. Also aufgrund der Korruption in Nepal werden beispielsweise Gelder nicht für die Reparatur von Straßen oder Brücken eingesetzt oder für Hilfsprogramme, um der halt bestehenden Armut entgegenzuwirken. Das Geld hätte nämlich, anstatt dass es von den Politikern einfach in den Geldbeutel landet, für die Entwicklung der Bevölkerung genutzt werden sollen und denen auch damit diese unterstützt werden. Genau, und der Vorfall, welches das Fass wirklich zum Überlaufen gebracht hat, war das Social-Media-Verbot am 4. September dieses Jahres. Damit hat die Regierung nämlich beschlossen, dass sämtliche Social-Media-Kanäle und Netzwerke wie Instagram, WhatsApp und weitere verboten werden. Und dadurch hat sich die junge Gen Z besonders adressiert gefühlt, da sie diese Netzwerke sehr stark nutzen.
Also adressiert heißt in dem Fall, also die Gen Z hat sich da angesprochen gefühlt, genau. am stärksten davon betroffen gefühlt, weil sie diejenigen sind, die am meisten
Social Media nutzen. Ihre Freiheit dadurch eingeschränkt wird.
Ja, das kann ich verstehen, dass man da wütend ist, aber aus der Wut ist so auch richtig Gewalt geworden. Ne? Ja. Also die Proteste wurden, wenn ich mich richtig erinnere, auch gewaltsam niedergeschlagen, auch mit Gewalt, die nicht mehr verhältnismäßig ist. Also natürlich müssen Polizisten auch dafür sorgen, dass es sicher ist auf den Straßen, aber das kann eben nicht bedeuten, dass die Gewalt, die sie anwenden, dazu führt, dass die Menschen wirklich großen Schaden davon nehmen. Deswegen waren diese Proteste auch besonders viel vertreten, dann auch in den Medien. Bei TikTok hat man viel darüber gesehen. Also das Social-Media-Verbot, muss man festhalten, kann ich aus dieser Perspektive der jungen Leute total verstehen. Schließlich lernen Menschen auf Social Media auch Dinge, die sie in der Schule ja nicht lernen. Also da müssen wir uns nichts vormachen. Vieles von dem, was in der Schule beigebracht wird, ist gar nicht in der Realität vorhanden, im Alltag von jungen Menschen vorhanden. Und deswegen wirkt so ein Verbot natürlich besonders hart und wie so eine Art Maulkorb. Denn über soziale Medien drücken sich junge Menschen eben auch aus.
Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Also die Jugendlichen haben irgendwie das Gefühl, dass die Regierung Angst vor ihrer Stimme hat. Dass wenn irgendwie die Regierung kritisiert wird, die Jugendlichen irgendwie dafür bestraft werden, also dass es irgendwie keine Meinungsfreiheit in dem Land gibt. Und damit kommen wir wieder zum Thema Korruption. Diese zerstört nämlich Vertrauen. Wenn Politiker Entscheidungen gegen Geld, Vorteile oder Macht treffen, dann verliert die Bevölkerung eben Hoffnung, dass ihre Stimme überhaupt zählt. Und in einer Demokratie, wie es hier in Deutschland der Fall ist, ist das halt extrem gefährlich, weil ohne Vertrauen niemand mehr politisch aktiv werden möchte. Und am Ende fühlen sich die Menschen machtlos oder sie gehen eben wie Nepal in Massen auf die Straße.
Verstehe. Ja, und mitten in dieser Krise ist dann auch noch was total Ungewöhnliches passiert, muss man ja sagen. Vielleicht haben es einige von euch mitbekommen. Auf TikTok ging das total viral. Nepal hat nämlich plötzlich eine neue Premierministerin und die wurde tatsächlich über Discord gewählt. Discord ist eine Art, also ich kannte sie selber noch nicht, die Plattform ist eine Chat-Plattform, wo Leute sich normalerweise so auch, keine Ahnung, zum Zocken treffen oder chatten. Genau, also in dem Kontext habe ich da auch mal was gehört. Aber dass darüber jetzt jemand gewählt werden kann, das ist ja schon kurios.
Ja, das klingt tatsächlich verrückter, als es ist. Durch die heftigen Proteste und den großen Druck der Bevölkerung hat die bisherige Regierung überraschend Neuwahlen ausgerufen, um die Situation zu neutralisieren. Und da viele staatliche Medien, also das, was in Deutschland zum Beispiel als Tagesschau gelte, nicht funktionieren und eben die Social-Media-Kanäle gesperrt waren, haben sich die jungen Wähler auf Discord organisiert. Und dort entstanden riesige Chatgruppen, auf denen sich die Kandidatinnen und Kandidaten auf das Premierministeramt ihre politischen Positionen erklärt haben. Und am Ende wurde die Politikerin Sushila Kaki zur neuen Premierministerin gewählt, stark unterstützt durch diese digitalen Jugendbewegungen. Es war quasi ein Wahlkampf von Gen Z für Gen Z.
Ja, und ich finde das total faszinierend, dass die Menschen das Gefühl hatten, wir können jetzt irgendwie den Nachrichten im Fernsehen nicht mehr vertrauen, also den Nachrichten, die vor allen Dingen durch den Staat organisiert werden. Und dass sie das Ganze dann einfach selbst in die Hand nehmen und sagen, nee, wir versuchen uns jetzt politisch zu beteiligen und wir versuchen uns politisch zu informieren, aber nicht mehr über diese herkömmlichen Wege, sondern über eine ganz eigene Plattform, die wir uns da zu eigen machen.
Ja.
Genau. Aber ja, das Ganze ist ziemlich heftig. Samad, wie geht's denn jetzt weiter? Also können wir schon prognostizieren? Jetzt haben wir wieder die Schulklinge. Nein, aber können wir jetzt schon irgendwie voraussehen, in die Glaskugel schauen, wie es mit dieser Situation weitergeht? Was will diese neue Regierung vor allen Dingen jetzt erreichen?
Ja, die ganze Situation ist nicht ganz so transparent, da die Regierung um Sushila Kaki lediglich eine Übergangsregierung, also eine Regierung auf bestimmte Zeit, darstellt. Und sie selber hat betont, dass sie nicht länger als die vorgesehenen 6 Monate im Amt bleiben will. Daher bleibt eben die politische Haltung der Regierung momentan recht offen, da die bestehende Regierung nicht die finale Regierung sein wird. Ein zentrales Versprechen der Regierung ist es jedoch, zukünftig Korruption stärker zu bekämpfen. Kaki sieht nämlich ein, dass aufgrund der schlechten Arbeit der Regierung der Frust unter der Bevölkerung verständlich ist und betont, dass Klarheit und Verantwortung seitens der Regierung von nun an vorhanden sein muss. Und das heißt im Umkehrschluss, dass das Volk die Regierung kontrollieren kann und immer über ihre Arbeit Bescheid weiß.
Du hast gesagt, die Arbeit ist nicht ganz transparent. Nur kurz zur Erklärung, was das heißt. Also man kann nicht so richtig Einblicke bekommen in deren Arbeit. Ne? Das ist ja häufig auch immer so das Problem, dass wir nicht immer sehen können, was Politiker so machen, wie sie arbeiten, mit wem sie Kontakt haben. Und dadurch entsteht ja auch häufig das Gefühl, dass vor allen Dingen in Ländern jetzt wie Nepal vermutlich entsteht dann oft der Eindruck, die sind korrupt, die machen gar nicht das, was wir wollen. Mhm. Also diese neue Regierung muss zeigen, dass sie die Stimme des Volkes jetzt auch wirklich gehört hat und auf die Interessen vor allen Dingen der jungen Menschen auch jetzt eingehen kann.
Ja. Zudem steht eben die endgültige Regierung noch nicht fest, da Sushila Kaki nur eine Übergangsregierung darstellt.
Gut, dass du das nochmal sagst, genau. Ja. Also so eine feste Regierung, die hat dann auch einen Auftrag für mehrere Jahre. Jetzt ist es erstmal nur so eine Übergangsphase.
Genau.
Ja, vielen Dank für diese Ergänzung. Und ja, vielen Dank, Samad, dass ich mit dir sprechen durfte.
Ja, vielen Dank, dass Sie die Folge mit mir aufgenommen haben.
Das gerne, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet jetzt einen kleinen Einblick bekommen in die Situation in Nepal, und falls sich da nochmal was verändert, und das wird es ganz bestimmt, dann halten wir euch auf dem Laufenden. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns schon auf die nächste Folge.
Ja, tschüss.
Tschüss.